alles Teufelswerk. Lieber Herr Schnitzler, Sie waren immer unter den Kollegen der benachbarten Fächer derjenige, der am meisten von Kunst und Kunstgeschichte verstand. Wir haben oft zusammen gearbeitet, gemeinsame Doktoranden gehabt. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einführung. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die Maler der italienischen Renaissance teilten die erzählenden Stoffe, die sie zu malen hatten, in zwei Kategorien. Einmal die der Historia. Historia meint Stattgehabtes, wirklich Geschehenes, stets zu Gegenwärtigendes. Alles, was die Menschheitsgeschichte ausmacht, wie beispielsweise die römische Geschichte und ihre Helden, so wie sie dies links auf Mantegnas Triumphzug Cäsars, dem ersten großformatigen Bild aus dieser Serie von etwa 1490, sehen. Aus seinem Studium der antiken Reliefs und antiker Berichte lässt der Maler die Illusion bei uns aufkommen, so habe Cäsars Triumph tatsächlich stattgefunden, so habe es aussehen müssen. Aber Historia hieß damals auch alles, was die christliche Religion betrifft. Die Geschichte der Bibel, die Offenbarungslehre, die Heiligenleben und die Martyrien, die Kirchengeschichte. Denn was dem göttlichen Heilsplan entspricht, kann nicht anders als wahr, als ein maßgeblicher Teil der Lebenswirklichkeit angesehen werden. Und in diesem Sinne zählt die Anbetung der Hirten von Mantegna, die Sie rechts sehen, aus den Jahren um 1460, ebenso als Historia, ebenso wie der römische Triumphzug. Neben der Historia bildete sich in der italienischen Renaissance jedoch eine zweite Gattung der erzählenden Malerei heraus, die Favola oder lateinisch Fabula, aber der deutsche Begriff der Fabel würde das nicht ganz treffen, wie Sie gleich sehen werden. Fabula schildert das Unglaubhafte, das Fiktive. Fabula ist Poesie, die im Sinne einer frei erfundenen Darstellung das zur Erscheinung bringt, was in unserer Lebenswirklichkeit nicht existiert und nicht existieren kann. Das, was die Fantasie der Menschen gleichwohl von jeher beschäftigt hat. In den Bereich der Fabula gehören die märchenhaften, von Feen und Monstern bevölkerten Gärten und die von Zauberinnen und Magiern gelenkten Handlungsabläufe in Ariosts Orlando Furioso vom Beginn des 16. Jahrhunderts. Als Fabula wurden aber vor allem die Metamorphosen Ovids angesehen. Jene ironisch gebrochene Sammlung mythologischer Stoffe aus der Zeit des Kaisers Augustus, die erzählen, wie die Kraft der Liebe und die Macht der heidnischen Götter die Verwandlung, das ist die Metamorphose, zur Triebfeder der Begegnung von Gott und Mensch gemacht haben. Sei es die temporäre Verwandlung von Göttern in, wie Sie drüben sehen, in Tiere, in Wolken, in Geldströme oder was auch immer. Besonders Jupiter hat sich auf diese Weise gerne verwandelt, meist in verführerischer Absicht, um sich an junge Frauen heranzumachen. Oder, wie Sie es recht sehen, es kann zu einer dauerhaften Verwandlung von Menschen durch strafende, durch belohnende oder durch rettende Götter kommen und die Menschen werden verwandelt in Tiere oder in Pflanzen, in Steine oder Gewässer und so fort. Sie sehen das hier in der Geschichte von Apoll und Daphne. Daphne, die sich nicht Apoll ergeben will, Apoll, der ihr nachjagt und in ihrer Herzensnot bittet sie darum, von Apoll befreit zu werden. Ihr Vater, der Flussgott Peneus, verwandelt sie in einen Lorbeerbaum und Apoll greift ins Leere. Beide sind Ovid-Illustrationen aus dem Jahre 1563. Der Zauber der Ovidschen Metamorphosen liegt im Fiktiven des Mythos, in der poetischen Gestaltung des Unglaubhaften. Er liegt im Reiz der rätselhaften Götterlaunen, im Reiz der vernunftwidrigen, aber vom Dichter so glaubwürdig geschilderten Verwandlungen, schließlich im Reiz einer antikischen Traum- und Gegenwelt, denn die Metamorphose erfasst nicht nur einzelne Gestalten, sondern die uns bekannten, uns vertraute Lebenswirklichkeit schlechthin und überführt diese uns vertraute Lebenswirklichkeit in eine andere Wirklichkeit, in die der dichterischen Imagination, die der fiktiven Poesie. Und darin liegt nun auch der Unterschied zwischen einer gemalten Favola und einer gemalten Historia begründet. Während letztere sich um eine unserer Lebenswelt nahe Gestaltung einer für wahr gehaltenen Geschichte bemüht, so wie Sie es bei Mantegna gesehen haben, muss die gemalte Favola eine poetische Fiktion des Imaginären im Medium des Bildes in die Welt der visuellen Anschaulichkeit, das heißt in eine unseren Augen zugängliche Wirklichkeit zurückholen, ohne doch, dass das Fiktive, das Irreale, das nur Imaginierte der poetischen Favola verloren gehen darf. Das bildkünstlerische Problem, das sich mit der Favola verbindet, möchte ich Ihnen an der Ovidschen Favola von Diana und Aktaion und an deren Bildfassung durch Tizian entwickeln. Bitte die nächsten. Die Geschichte von Diana und Aktaion, so wie sie Ovid uns erzählt, lautet etwa folgendermaßen. Diana hat mit ihren Nymphen gejagt, sie sind müde von der Jagd. Diana beschließt, in einen ihr heiligen Hain einzukehren, dort mit ihren Nymphen sich zu erfrischen, zu baden und die Waldeinsamkeit zu genießen. Aktaion hat am gleichen Tag mit seinen Jagdgesellen gejagt. Sie hatten eine reiche Beute. Gegen Mittag wird es heiß und er bläst die Jagd ab, schickt seine Jagdfreunde weg und geht nun allein durch den Wald und sucht eine Stelle, wo er sich ausruhen kann. Dabei trifft er nun auf Diana mit ihren Nymphen. Und Diana, die Göttin der Keuschheit, die Göttin der Jagd, ist so erbost, dass Aktaion, wenn auch unfreiwillig, sie nackt beim Bade überrascht, dass sie ihm Wasser entgegenspritzt und mit diesen paar Spritzern ihn in einen Hirschen verwandelt. Erst nur den Kopf, dann den ganzen Leib und dazu sagt, wenn du jetzt noch reden kannst, dann versuch weiter zu erzählen, dass du mich nackt gesehen hast. Aber er kann nicht weiter reden. Er hat zwar weiter sein menschliches Gemüt, aber er hat nur noch die Stimme eines Hirschen und kann nur noch röhren. Und röhrend läuft er nun durch die Gegend, überlegt sich, soll er nach Hause zu seinem Vater, dem König, er ist ein Königssohn, soll er seine Gefährten aufsuchen, was soll er tun? Und während er noch überlegt, kommen seine Hunde herbei, seine Hundemeute, die ihn nicht als Aktaion erkennen, ihn anfallen und ihn zerfleischen. Und ihn so gründlich zerfleischen, dass im Unterschied zu fast allen anderen Verwandlungsgeschichten bei Ovid überhaupt nichts von ihm übrig bleibt. Nicht einmal eine Blume oder ein Stein oder ein Baum oder ein Sternbild, er wird wirklich total gefressen. Sie haben die Geschichte an den beiden Holzschnitten der Metamorphosen Edition von 1563 verfolgen können. Links die Nymphen mit Diana beim Bade, Arcteion tritt hinzu, er hat schon einen Spritzer abbekommen, er verwandelt sich schon vom Kopf her in einen Hirsch. Und rechts dann die Folgegeschichte, er wird von seinen Hunden, nachdem er sich vollständig in einen Hirschen verwandelt hat, angefallen und zerfleischt. Im Hintergrund seine Jagdgesellen, die zur Jagd blasen. In diesen beiden Holzschnitten haben wir eine wörtliche Bildwiedergabe des Erzählverlaufs. Und darüber hinaus gelingt es diesen beiden Holzschnitten, die Verwandlung Arcteions in einen Hirsch kinetisch, das heißt in wechselnden Zustandsbildern, glaubhaft zu machen. Links verwandelt sich Arcteion gerade noch Mensch, aber Kopfhirsch. Rechts ist er total Hirsch und wird dementsprechend von den Hunden als ein bloßer Hirsch angesehen. Allerdings gelingt es diesen kleinformatigen Holzschnitten, sie sind jeweils nur 8 cm breit in der Ovid-Edition, allerdings gelingt es ihnen nicht, die Favola von Diana und Arcteion in eine der Poesie Ovids kongeniale metamorphotische Bildrealität umzusetzen. Sie bleiben sachlich getreue, aber bildkünstlerisch blasse Textillustrationen. Ich habe jetzt hier den Begriff metamorphotisch verwendet und bitte Sie um Entschuldigung für dieses monströse Wort, aber ich finde kein anderes, das die traumhafte Wunderwelt des Mythos und die Bindung an Ovids Metamorphosen zugleich besser anzeigen könnte. Und deswegen wird dieses Wort noch mehrfach vorkommen. An zwei Gemälden Tizians möchte ich Ihnen vor Augen führen, dass die Malerei in ihren glücklichsten Momenten wohl in der Lage ist, die Poesie Ovids in Bilder erneut in eine metamorphotische Anschauungswelt zu transponieren. Oder anders gesagt, es wird zu zeigen sein, dass und wie dem Künstler die malerische Metamorphose einer poetischen Metamorphose der des Dichters Ovid gelingt. Ich spreche zuerst von Tizians großem, rund 2 Meter hohen Gemälde mit dem Titel Diana und Arcteion in der National Gallery of Scotland in Edinburgh, das Sie rechts vor sich haben. Das ist nun nicht eine Illustration der Arcteionsfabel in ihren verschiedenen Stadien von Anfang bis zum Ende, sondern die Darstellung eines sekundenkurzen Momentes der Favola. Arcteion überrascht Diana und Diana zürnt Arcteion. So müsste eigentlich der Titel des Bildes heißen, wenn man einen genauen Titel sucht. Das Geschehen ist bald beschrieben. Arcteion links kommt unvermutet und unabsichtlich in diesen heiligen Bereich. Er stutzt, er erschrickt, er hält im Laufen inne. Wir sehen noch, mit welchem Tempo er ankommt und doch ist es gebremst. Der Bogen ist ihm aus der Hand gefallen und tanzt auf dem Boden herum. Die Hände ausgebreitet, etwas, was bei Tizian ganz selten ist. Wir sehen alle 10 Finger ausgestreckt und es wirkt ja, als habe er den roten Vorhang zur Seite geschoben, um dieses Bild der Nymphen und der badenden Diana zu sehen. Aber so ist es ja gar nicht, sondern die liegende Nymphe neben ihm versucht, das rote Tuch an sich zu ziehen, um sich zu bedecken. So auch Diana auf der rechten Seite, die von einer schwarzen Sklavin oder Nymphe, müsste man eigentlich sagen, denn Sklavin kommen in der Geschichte nicht vor, gepflegt wird. Eine andere trocknet ihr die Wade. Diana hat Arcteion gesehen, ganz offensichtlich, und zieht nun ein Tuch vor ihr Gesicht, geradezu in einer Vogelstrauß-Pose, als wolle sie ihn nicht mehr sehen. Dabei ist ihr Gesicht bereits rot vor Zorn angelaufen, so wie das auch bei Ovid geschildert wird. Ein purpurnes Gesicht hat sie aus Ärger. Die anderen Nymphen, nicht alle haben Aktaion bereits gesehen. Einige sind noch vertieft in ihre Arbeit, eine ist überhaupt nur vom Rücken zu sehen, eine trocknet sich gerade, eine andere hinter diesem Pfeiler sieht Aktaion, aber reagiert noch nicht sonderlich. Es sind Affekte, die durch die Körperhaltungen und durch die Mimik dargestellt sind. Auch durch die Blicke. Es ist ganz klar, dass Diana auf Aktaion schaut, dass diese Nymphe auf Diana schaut und abwartet, wie reagiert die Göttin auf den Eindringling. Aktaion selbst, ich bin mir ziemlich sicher, dass Aktaion auf Diana schaut, aber es gibt auch die Meinung, dass Aktaion auf dieses Hirschgeweih hier schaue. Es scheint mir etwas arg geschielt von Seiten Aktaions. In dem Sinne wird dies vorgetragen, dass Aktaion sein Schicksal, dass er in einen Hirsch verwandelt wird und dass er bis auf die Knochen aufgefressen wird, dass er dies in diesem Moment bereits zur Kenntnis nehme. Wie eng hielt sich Tizian an Ovids Text? Bei Ovid schützen die Nymphen Diana mit ihren eigenen Körpern, um sie dem Blick Aktaions zu entziehen. In dem Gemälde von Tizian aber haben die meisten der Nymphen noch gar nicht recht begriffen, was hier vorfällt, manche Aktaion noch gar nicht gesehen. Vor allem aber kennt die Ovidsche Fabula einen einschlägigen Höhepunkt des Geschehens, einen Wendepunkt des Geschehens, den kein anderer Maler in seinem Gemälde, kein anderer Zeichner in seinem grafischen Blatt unberücksichtigt lässt. Bei Ovid heißt es, Diana schöpfte, was ihr zur Hand, das Nass besprengte des Mannes Antlitz mit ihm und sein Haar mit den rächenden Fluten benetzen, spricht sie die Worte dazu, die das kommende Unheil ihm künden. Jetzt erzähle, du habest mich ohne Gewande gesehen, wenn du noch zu erzählen vermagst. Sie drohte nicht weiter, gab dem besprengten Haupt des lange lebenden Hirsches Hörner, die Länge dem Hals, machte spitz die Enden der Ohren und so weiter. Sie verwandelt ihn peu à peu in einen Hirschen. Das ist natürlich der Höhepunkt der Geschichte, dass Aktaion verwandelt wird. Aber Tizian verlegt seinen Handlungsmoment um eine Sekunde vor diesem Wendepunkt der Geschichte, der Aktaions Verwandlung effektiv einleiten würde. Weder die Nymphen noch Diana haben bereits Fassung gewonnen, noch können sie auf die Störung reagieren. Wir brauchen Tizians Gemälde nur mit der Illustration der Aktaions Fabula aus Lodovico Dolces Übersetzung der Metamorphosen links, Venedig 1553, zu vergleichen. Es ist dies die Ovid-Ausgabe, die Ausgabe der Metamorphosen, die Tizian als Vorlage seiner Metamorphosenbilder benutzt hat. Und wir brauchen es nur mit diesem Holzschnitt in der Textvorlage Tizians zu vergleichen, um zu sehen, dass was dort das Wichtigste ist, nämlich Aktaions Verwandlung in einen Hirsch, bei Tizian nun gerade fehlt. Aktaion setzt an keinem Ende seines Körpers bereits zu einer Verwandlung an. Am ehesten vielleicht in diesen ausgestreckten Fingern zeigt sich etwas Tierartiges, aber das bleibt zu unbestimmt. Tizian bleibt mit seinem Gemälde Ovids Fabula verbunden, aber er malt ein Situationsbild, das den Urteilsspruch der Göttin ebenso ausblendet wie die Verwandlung Aktaions. Tizian dichtet sich die Fabula von Diana und Aktaion im Gemälde neu zurecht. Nur wer die Ovidschen Metamorphosen kennt, weiß, wohin diese Begegnung führen wird. Und gerade indem er das weiß, was noch nicht dargestellt ist, eröffnet sich ihm die tragische Wendung der Geschichte neu. Auch wenn sich Tizian im herausgehobenen Handlungsmoment von Ovids Favola und ihrer Wendemarke entfernt, bleibt er ihr in seiner Darstellung der Landschaft, in der Wiedergabe des Quellhaines Dianens, doch eng verbunden. Bei Ovid heißt es, ein Talgrund namens Gargaphie war der geschürzten Diana geheiligt. Dort im Walde, verborgen im letzten Grund eine Grotte. Keiner Hände künstliches Werk, doch hatte mit ihrem Geiste Natur die Kunst hier nachgeahmt und mit leichtem Bimsstein und lebendem Tuff ein gewachsen Gewölbe geschaffen. Rechts ein Quell da rauscht, nicht stark, doch lautersten Wassers. Grün von Kräutern umsäumt den offenen Mund seines Mundes. War sie müd von der Jagd, ließ gerne die Göttin der Wälder hier mit dem fließenden Tau überströmen die magdlichen Glieder. Wir sehen das, was Ovid angesprochen hat, den Locus Amönus, den angenehmen Aufenthaltsort, den heiligen Hain der Diana, zu dem ja auch dieser Hirschschädel gehört, als Ausweis, dass dies ein Diana-geweihter Ort ist. Wir sehen durch die Kreuzung der Bäume, durch das dichte Gehölz, durch diese Pfeiler in Bimsstein oder was auch immer, angedeutet eine Architektur, die sich ganz nah mit der Natur verbindet. Am deutlichsten wird dies vielleicht in diesen roten Rippen, ein für die Renaissance ja ganz ungewöhnliches architektonisches Element, ein gotisches Rippengewölbe. Aber Tizian wusste so gut wie wir, dass Vitruv das Rippengewölbe herleitet aus zusammengebundenen Bäumen. Also gerade in diesem Architekturelement zeigt sich überdeutlich, dass Tizian die Ovidsche Zusammenführung von Natur und Architektur, von Natur und Kunst in diesem Hintergrund deutlich darstellen will. Dazu der Brunnen, der Mund, der Quelle, der ja so schräg hier im Boden sitzt, als sei er schon halb am Absacken, als verbände sich auch hier wieder die Natur mit dem Kunstwerk. Dann der Hintergrund, ein ganz merkwürdig gemalter Hintergrund, in dem nämlich nicht so, wie wir es sonst gewohnt sind, im Hintergrund alles etwas ungenauer gemalt wird, dass die scharf gezeichneten Dinge nur im Vordergrund sind und im Hintergrund, dass alles etwas pastoser wird, ganz und gar nicht. Wie im Detail oder in Edinburgh vor dem Original erkennt man hier Dörfer mit Kirchtürmen, mit Wegen, mit Feldern. Und hier im Hintergrund, was Sie nachher vielleicht noch etwas deutlicher sehen werden, ja, wir können links schon das nächste nehmen. Nein, das ist es nicht. Warten wir ab. Dort läuft noch einmal Diana in hochgeschürztem Gewand über das Feld Tieren hinten nach, also als Jägerin ist sie ein zweites Mal dargestellt. In diese Naturidylle werden nun auch die weiblichen Körper mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit, was ihre Schönheit betrifft, eingesetzt. Wenn Sie sich die Frauenkörper anschauen, sie sind nicht so furchtbar schön. Weder diese Nymphe noch jene oder gar dieser etwas ungünstige bräunlich gefärbte Kloß, den wir von hinten sehen. Am ehesten geht noch die Nymphe hier. Etwas ganz Merkwürdiges ist mit Diana selbst passiert. Und zwar sehen wir sie ja sowohl von vorne wie von hinten. Schauen Sie sich das genauer an. Sie sehen hier die Bauchpartie und die Scham fast von vorn, aber dann den Rücken und die beiden Hinterbacken von hinten. Es ist das von Jakob Burckhardt sogenannte Schraubenziehermotiv, das Tizian bei Diana angewendet hat, ein Motiv, das im italienischen Manierismus im 16. Jahrhundert häufig vorkommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Tizian nicht unbedingt eine manieristische Diana hier malen wollte, sondern, wie wir aus den Röntgenbildern wissen, er hat sie auch zunächst ganz deutlich aus der Seitenansicht gemalt und erst im weiteren Malvorgang, Tizian hat ja nie sofort aufgehört mit einem Bild, sondern immer wieder korrigiert und übermalt, wir werden nachher noch eine Partie davon sehen, hat er ihre Vorderpartie und ihre Rückenpartie immer weiter herausgeholt, um sie als Gegengewicht zum Aktaion, aber auch um sie viel stärker in die Umgebung einzubinden, sozusagen eine Abwicklung des Frauenaktes, der in die Landschaft hineingelegt wird. Ging es Tizian früher, wie etwa links bei dem Beispiel aus Himmlische und irdische Liebe von 1515, das liegt nun also fast 40 Jahre zurück, wenn wir auf das Rechte wieder schauen, ging es Tizian früher darum, die Natur durch die lebensvolle Wiedergabe des weiblichen Körpers zu übertreffen, so nimmt er den weiblichen Körper nun zurück, spielt die Schönheit seines Umrisses, seiner Glieder und seines Inkarnats herunter, um Diana und ihre Nymphen umso enger an die Natur, an die Landschaft anzubinden und in dieser aufgehen zu lassen. Dazu kommt nun das, was man mit der Peinture bezeichnet, also das, was mit der Farboberfläche passiert, überhaupt mit den Farben. Wir haben ja weitgehend in dem Bild, soweit es die nähere Natur betrifft, unbunte Farben. Das changiert so zwischen Ocker und einem Schilfgrün, aber es sind eigentlich alle Farben mit vertreten, das Blau, das Rot, aber in so kleinen Spuren, dass der dominante Ton doch bei Ocker und Schilfgrün liegt. Dazu noch dieses nicht sehr schöne, nicht sehr weibliche Inkarnat und dann aber wieder Rot und Blau in einer ganz starken Verteilung, ziemlich gleichmäßig über das Bild hinweg, nach den Äquivalenzien Rot links, Rot rechts, Blau vorne, Blau hinten. Und das stärkste Blau überhaupt im Hintergrund, die stärksten Lichter auch im Hintergrund das Blau angereichert mit der teuersten Farbe, die es damals in Venedig überhaupt nur gab, das Lapis Lazuli, das aus dem Kaukasus, das aus Armenien nach Venedig eingeführt werden musste. Besonders in der Ferne diese starken Farben und dann, wie das Ganze gemalt ist, mit viel Pinselhieben. Das sind nicht Pinselstriche, die ineinander vertrieben sind, sondern wie man es etwa hier oben sieht, aber auch zum Teil bei den Körpern, bei der Landschaft, bei Aktaion, das sind nebeneinander gesetzte Pinselhiebe, wie wir es nachher in einem weiteren Bild Tizians noch viel deutlicher sehen werden. Dadurch entsteht eine große Unruhe der Farboberfläche, es vibriert. Ein wichtiges weiteres Element ist das Schärfe und Unschärfe. Ich sprach schon etwas davon. Bitte das nächste. In einem eigentümlichen Nichtgleichgewicht stehen, dass nicht etwa der Vordergrund ganz scharf gezeichnet ist und der Hintergrund unscharf. Aber es ist auch nicht umgekehrt. Es ist auch nicht das unscharf und der Mittelgrund besonders scharf, sondern es fallen immer wieder einzelne Elemente auf, die sehr scharf gezeichnet sind, etwa der Spiegel mit seinen Reflexen, diese Vase mit ihren Reflexen, die Diana im Hintergrund, hier können Sie sie jetzt erkennen, oder überhaupt die Landschaft im Hintergrund, während manches im Vordergrund ganz pastos und flüchtig, skizzenhaft gemalt zu sein scheint. Das verlangt von dem Betrachter einen Bewegungsraum. Manches sieht er nur aus der Nähe, manches sieht er nur aus der Entfernung. Das ist eine hohe Anforderung an Betrachter, dass er nicht alles aus ein und der gleichen Distanz gut sehen kann, sondern dass er aufgefordert wird, für Details immer wieder an das Bild ganz nah heranzutreten, dann aber wieder ganz weit vom Bild wegzugehen, um überhaupt den Eindruck dieser ganzen metamorphotischen Erscheinung zu übersehen. Ich fasse zusammen. In Tizians Gemälde wird nicht, wie bei anderen, bei allen anderen Malern und Illustratoren, Akteion verwandelt. Vielmehr wird ein Moment aus Ovids Favola, der Verwandlung durch die Farben und die Pinselführung Tizians ausgesetzt. Damit gelingt es dem Maler, die Begegnung von Diana und Akteion in eine traumhafte, in eine ausdrucksmächtige Anschauungswelt zu versetzen, die der metamorphotischen Welt der Ovidschen Poesie entspricht. Wir blicken in eine so noch nie gesehene und auch bei keinem anderen Maler so gesehene Bildwirklichkeit. Ähnlich allenfalls der Bildwirklichkeit, die Tizian bisweilen in religiösen Bildern zur Erscheinung bringen konnte, wenn es ihm darum ging, die Verklärung eines heilsgeschichtlichen Mysteriums zu malen, wie hier etwa in der Verkündigung an Maria aus der Kirche San Salvatore, einem Altarbild aus San Salvatore in Venedig, wo der Einbruch des Heiligen Geistes über Maria nun mit einer Explosionswirkung des Himmels dargestellt wird, wie wir das aus keinem anderen Bild sonst so kennen. Wir sollten uns nun fragen, für wen hat Tizian das Bild gemalt? Und was sollte das Bild dem Adressaten bedeuten? Tizian hat das Bild für Prinz Philipp II. Von Spanien, den Sohn Karls V., gemalt. Tizian und Philipp lagen um mindestens eine Generation auseinander in ihrem Alter, als sie sich 1551 während einiger Monate auf dem Reichstag zu Augsburg, den Karl V. einberufen hatte, trafen. Philipp war damals 23 Jahre alt, Tizian war etwas über 60 Jahre alt. Tizian hätte glatt Philipps Vater sein können, und so hat Philipp die Angelegenheit wohl auch angesehen. Er war damals in Augsburg ausgesprochen unglücklich. In dem Verkehr mit den deutschen Fürsten, den sein Vater angebahnt hatte, war Philipp ungeschickt. Er konnte ihre Sprache nicht, außer Spanisch und Latein konnte er keine weiteren Sprachen. Er mochte kein Bier mit ihnen trinken, sie waren ihm zu laut und an den Turnieren hatte er auch keinen Spaß, denn er war schwächlich und fiel oft vom Pferd, bevor er den ersten Stoß getan hatte. In dieser freudlosen Zeit war das einzige Vergnügen, das Philipp kannte, bei Tizian im Atelier zu sitzen und sich mit dem Maler zu unterhalten. Das ging wohl mit ein paar Brocken von Spanisch und Italienisch ganz gut. Und dort entwickelten die beiden eine gemeinsame Vorliebe für Ovids Metamorphosen. Ovids Metamorphosen war das erste Buch, das Philipp sich mit 14 Jahren angeschafft hatte und das er wohl praktisch auswendig konnte. Bei seinem Tod fand man im Escorial 3 Ovid-Ausgaben in der Bibliothek Philipps. Und Tizian hatte gerade in den Jahren seit 1548 Ovid in der italienischen Übersetzung seines Freundes Lodovico Dolce kennengelernt und so war das die Basis, auf der die beiden nun Bildthemen besprachen, die Tizian in der Folgezeit für Philipp malen solle. Sie trafen sich nie wieder. Seit 1551 bis zum Tode Tizians hat Philipp II. Viele, viele Bilder, ich kam mal auf die Zahl von 32, bei Tizian bestellt, aber der Verkehr zwischen beiden ging nur noch über Briefe und über die spanischen Botschafter in Venedig. Was konnte die Fabula von Diana und Actaeon Philipp inhaltlich bedeuten? Galt sie ihm als Warnung, das Schicksal fahrlässig herauszufordern, oder als Mahnung, die Jungfräulichkeit zu respektieren? Die volkssprachlichen Ovid-Ausgaben der italienischen, deutschen, französischen und spanischen Editoren des 16. Jahrhunderts waren jeweils von Kommentaren begleitet, in denen Ovids heidnisches Machwerk mitsamt all seiner lasziven Episoden und unglaubwürdigen Metamorphosen in christlich-humanistischem Geiste allegorisch-moralisch umgedeutet wurde. In einem dieser Kommentare, der bis ins späte 16. Jahrhundert immer wieder gedruckt wurde, heißt es zur Diana und Actaeon-Episode: Actaeon war ein solcher Meister im Jagen, dass ihn alle Freunde zu ihrem Idol erkoren. Aber es geschah, dass ihm das Jagen langweilig wurde und er an keiner Jagd mehr teilnehmen wollte. Trotzdem behielt er seine Hunde, und zwar in großer Zahl. Da ihn diese viele kosteten, ohne dass sie ihm einen Nutzen abwarfen, fiel er allmählich in tiefe Armut. Wenn Ovid nun sagt, Actaeon habe die Göttin der Jagd nackt gesehen, dann spielt er darauf an, dass Actaeon durch die Jagd und den Unterhalt der Meute von allem Vermögen entblößt wurde. Und indem Ovid weiter sagt, dass Actaeon ein Hirsch wurde, meint er damit, dass ein Mann, der von großem Reichtum in tiefe Armut gesunken ist, Scheu und Stolz zugleich zeigt, wie ein Hirsch, und nicht wagt, unter die Menschen zu gehen, sondern dass ihn diese schließlich als ein Tier ansehen und als ihre Beute. Oder in einem anderen Kommentar heißt es: Alle Jäger, Herren und Fürsten, welche keine Gemeinschaft mit den Philosophen und den Lehrern der Weisheit haben, werden von ihren eigenen Hunden gefressen. Das heißt, sie werden ein Raub und eine Beute der Schwindler und der unwissenden Menge und verderben also an Gut, Ehr, Leib und Seele. Esau venator, ergo peccator, ein Jäger, ein Sünder. Was hier angeprangert wird, die Verschwendungssucht, das blinde Vertrauen falschen Freunden gegenüber, dazu der Müßiggang des Jägers, der alle anderen Pflichten schleifen lässt, das sind kritische Töne gegen den Adel, an denen sich Studenten, Humanisten und Geistliche ergötzen mochten, die aber dem spanischen König gegenüber fehl am Platze gewesen wären. Das Interesse des jungen Philipp galt, neben den wenig geliebten Pflichten am Hofe, der Jagd und den Frauen. Also mit vier Frauen war er verheiratet in seiner Lebzeit, drei starben ihm ziemlich früh weg. Aber die vielen Nebenfrauen, die er hatte, die hat noch niemand gezählt. Beides ist in der Göttin Diana verkörpert. So wie Virgil Solis, der Nürnberger Kupferstecher, dies in einem kleinen Kupferstich der 1550er Jahre zusammengefasst hat. Silvarum cultrix, castissima Virgo Diana est. Also die Bewahrerin der Wälder, die züchtigste Jungfrau, das ist Diana. Eine paradoxe Göttin ist sie, Beschützerin der Wälder und der Tiere und zugleich die große Jägerin des Wildes. Sie ist die couragierteste Jungfrau par excellence und erschrickt doch zu Tode, wenn ein Mann sie nur von Ferne unbekleidet sieht. Es ist dies ein Paradox, das der Hofkultur des 16. Jahrhunderts gefallen musste und zu ironischen Kommentaren reichlich Anlass bot. Um 1540, noch unter dem Herzensbrecher Franz I. von Frankreich, entstand in Fontainebleau ein Kupferstich, ein großformatiger Kupferstich mit der Episode von Diana und Aktaion. Auf den ersten Blick scheint alles ganz normal. Rechts der Brunnentrog mit Diana und den Nymphen, links Aktaion, der die ersten Spritzer abbekommt und vom Kopf her in einen Hirsch verwandelt wird. Aber im Rahmen, der ja lasziverweise schon eine Unmenge von Gurken enthält, in diesem Rahmen findet sich oben ein Schriftfeld und dort steht Dominum cognoscite vestrum. Das möchte bei Ovid Aktaion seinen Hunden zurufen, die ihn nach seiner Verwandlung in den Hirsch verfolgen und anfallen. Ich bin Aktaion, erkennt den eigenen Herrn. Aber im Kupferstich ist weit und breit keine Hundemeute zu sehen. Ganz klein im Hintergrund, muss etwa hier sein, erkennt man Aktaion, den Hirsch am Boden liegen, aber über ihm ein einziger Hund. Nein, Aktaions Aufforderung gilt nicht den Hunden, sondern Diana und ihren Nymphen. Die Aktaion zu Unrecht aus bloßer Schikane und gegen die Natur strafen wollen. So wird Diana am französischen Hof zum Gegenteil von dem stilisiert, was sie in der griechischen Mythologie gewesen war. Nicht die große Göttin, die die Männer straft, sondern die Jungfrau, die sich ziert, statt dass sie dem Befehl des Mannes, dem Befehl von Aktaion gehorcht. Ich bin der Herrscher und ihr habt zu gehorchen. Das ist in diesem Stich gemeint. Und schließlich wurde die solche Art entmachtete Diana Besitz des französischen Königs in Fleisch und Blut. In Gestalt, bitte das nächste, der königlichen Mätresse Diana von Poitiers, der um fast 20 Jahre älteren Geliebten von Heinrich II. Von Frankreich in den 1550er Jahren, die hier dargestellt ist mit den idealisierten Zügen der schon 50-jährigen Diana von Poitiers als die jungfräuliche Jägerin. Und dieses Bild hing bei ihr in ihrem Schloss von Anne. Und eine Replik davon hing bei Heinrich II. Der Kult, der während der 1500, von François Clouet aus der Zeit um 1550-60, auch vom französischen Hof, das Bad der Diana mit zwei Faunen, die dazu musizieren. Rechts im Hintergrund haben sie den gewöhnlichen Sterblichen, nämlich den zum Stier verwandelten Aktaion. Und links haben sie den französischen König zu Pferde, Heinrich II., gekleidet in die Farben der Diana von Poitiers. Ihm passiert nichts. Der Kult, der während der 1550er Jahre in Dichtung, Gemälden, Druckgrafik, Opern, Schauspiel und natürlich im allgemeinen Tratsch um die neue Diana getrieben wurde, blieb auch in Madrid nicht unbemerkt. Auch hier, schließlich war Philipp von Spanien unter anderem auch mit einer französischen Prinzessin verheiratet gewesen, auch hier wurde Diana zu einer Hauptperson der durch Dichtung und Mythologie sublimierten erotischen Kultur der höfischen Feste und Jagdgesellschaften. Frauen, hingebungsvolle Frauen und Jagd. Das ist schließlich auch das Thema der anderen Bilder Ovidscher Fabule, die Tizian für Philipp von Spanien schuf. Sie sehen links das erste Bild, das an Philipp geschickt wurde nach Spanien, Danae unter Goldregen. Jupiter, der anders an die schöne Danae nicht herankommt, da ihr Vater sie in einen Turm gesperrt hat, damit sie Jungfrau bleibt. Jupiter verwandelt sich in eine Wolke und aus dieser Wolke schüttet er einen Goldregen über ihren Schoß, aus dem sie auch schwanger wird. dies von 1553. Ein ausgesprochen laszives Bild, das auch von den Zeitgenossen so aufgefasst wurde. Es gibt die Nachricht, dass unter den römischen Kardinälen gesagt wurde, diese Diana sei, sie wirke, nein, anders muss ich anfangen, dass die Venus-Darstellung, die Tizian gemalt hatte, gegenüber dieser Diana wie eine Nonne wirken würde. Oder das zweite Bild, das den spanischen Hof erreichte, von Tizian, Venus und Adonis, heute im Prado von 1554. Hier haben wir beides, die schöne Frau, Venus selbst und die Jagd, denn Adonis verlässt gegen den Willen von Venus das schöne Lager mit ihr, das bequeme Lager mit ihr, weil es ihn zur Jagd drängt, und auf der Jagd wird er von einem Eber so sehr verwundet, dass er stirbt, zum großen Leidwesen von Venus. Während bei Tizian also die Göttin bestimmt, was mit dem Jäger geschieht, ist es im linken Bild der Sterbliche, der bestimmt, was unternommen wird und dass er zur Jagd gehen wird. Er lässt die Göttin allein sitzen. Höfische Genusskunst auf antiker Textgrundlage ist das. Bilder sind das aus einer antikischen Traumwelt, die sich Philipp in seinen Mußestunden anschaute, denen er sich hingeben konnte, auch wenn wir nicht genau wissen, in welchem Palast der Umgebung von Madrid und in welchem Raum sie hingen. Es sind Bilder, vor denen er sich, wie wir heute sagen würden, von seinen Regierungsgeschäften ausspannte und wo er neben den Nymphen und neben der Geschichte zweifellos auch gutierte, dass Tizian hier gewisse humorvolle Elemente eingebracht hat. Ich will nur auf eines weisen, das ist der Hund unter Diana, das ist ja kein Jagdhund, wie ihn Aktaion neben sich hat, sondern das ist einer dieser Schoßhunde, wie wir sie auf Bildern von Tizian immer wieder finden, wenn er eine Herzogin malt oder wenn er Venus malt, dann sitzt am Fußende der unbekleideten Venus ein solcher Hund. Es wird also von Tizian selbst hier eine Hofdame aus der großen Göttin und Jägerin Diana gemacht. Nichts sprach dagegen und niemand fand etwas dabei, dass sich ein König vor nackten Nymphen delektierte. Nur einen Studenten konnten sie in schamvolle Verwirrung und zum Tintenfass greifen lassen, so wie es mit dieser Ovid-Illustration in einem Exemplar von 1563 in unserer Freiburger Universitätsbibliothek geschehen ist. Tizian hat auf Philipps Kunsterwartung, auf Philipps Kunstgeschmack hingewirkt. Und dieser war ein anderer als der des Adressatenkreises, der Holzschnitt-Illustrationen in den neusprachlichen Übersetzungen der Metamorphosen im 16. Jahrhundert. Philipp kannte die Kunst Tizians, seit er die Gemäldesammlungen seines Vaters und seiner Tante, der Statthalterin der Niederlande, in Augenschein hatte nehmen können und schließlich geerbt hatte. Während die italienischen Maler und Sammler Tizians Altersstil nach 1550 ablehnten und meinten, er könne nicht mehr malen, und er malte nur noch skizzenhaft und würde auf der Leinwand nur noch herumfuschen, stand Philipp dem neuen Sehen, das Tizian nach 1550 dem Betrachter abforderte, aufgeschlossen gegenüber. Wer, wenn nicht er, war willens und kunstverständig genug, um Tizians Metamorphosenbilder in ihrem bildkünstlerischen Wettstreit mit der Dichtung Ovids zu verstehen und zu schätzen? Über das vordergründige Vergnügen an Jagd und Nymphen, das gar nicht in Abrede gestellt werden soll, ging dieser kultivierte und für seine Zeit ausgesprochen avantgardistische Kunstsinn Philipps weit hinaus. Schauen wir noch einmal zurück von Philipp und seiner Genussfähigkeit, Vorbildern Tizians, auf Tizian und seine lebenslange Arbeit an der bildkünstlerischen Wiedergabe Ovidscher Verwandlungsszenen. 1520-23, in diesen 3 Jahren, hatte Tizian für Alfonso d'Este, Herzog von Ferrara, dieses Bild gemalt mit der Geschichte von Bacchus und Ariadne. Es befindet sich in London in der National Gallery. Textgrundlage sind Ovids Metamorphosen und Ovids Ars Amatoria. Die Geschichte ist schnell erzählt. Theseus hatte mit Hilfe von Ariadne den Minotaurus auf Kreta besiegt. Er reiste mit ihr auf dem Schiff zurück, ließ sie aber, bevor er nach Athen weitersegelte, in Naxos am Strand sitzen. Und dort war sie nun, heulte und war über ihr Schicksal unendlich traurig, wie man so sagt. Und da kam mit einem Mal Bacchus mit seinem Geleit, überrumpelte sie und aus ihrer Trauer wurde mit einem Mal die größte Freude. Sie zog mit Bacchus weiter und sie wurde schließlich in ein Sternbild verwandelt. Sie sehen oben das Sternbild, Sie sehen auf dem Wasser noch das Schiff des Theseus, der sie verlassen hat. Und Sie sehen vor allem an Ariadne den Umschlag von Trauer in Glück. Noch ist sie abgewendet, noch hält sie das Gewand schier vor die Augen, aber schon sieht sie Bacchus und die gegensinnige Wendung von beiden, von Bacchus aus dem Wagen und von ihr zu Bacchus. Es ist eine ungeheuer glückhafte Begegnung, die von Tizian koloristisch auf höchste beliebt ist. Was ich aber daran zeigen will, ist eigentlich nur, wie die Verwandlung in diesem Bild durch narrative Fixpunkte angedeutet ist. Das Vorher wird im Schiff des Theseus angedeutet, das Nachher durch das Sternbild am Himmel. Über 30 Jahre später entstand dann Aktaion überrascht Diana. Das ist ein Bild, das ist viel spröder als Bacchus und Ariadne links. Nun handelt es sich hier ja auch nicht um eine glückbringende Begegnung, sondern um eine unglückliche, die dazu noch auf einen Moment verkürzt und verdichtet ist. Von einem Vorher oder einem Nachher ist in diesem Bild keine Rede. Aber wir erkennen hier, und Tizian malte hier eine metamorphotische Gestimmtheit, in der die Gegensätze von Mensch und Natur, von Geschehen und Zuständigkeit, von Bestürzung und Ahnungsvermögen aufgehoben sind. Schließlich malte Tizian Diana und der Tod des Aktaion. Das Sie links sehen, London International Gallery. 1559 hatte Tizian Philipp von Spanien in demselben Brief, mit dem er das Verschicken von Aktaion überrascht Diana angekündigt hatte, den Arbeitsbeginn an Diana und der Tod des Aktaion in Aussicht gestellt. Aber das Bild kam in Spanien nie an und verließ das Atelier Tizians erst nach dem Tod des Malers im Jahre 1576. Ich kann es mir nur so erklären, dass das Bild nie abgeschickt wurde, dass Philipp II. Nach 1563, als er mit dem Bau des Escorial begonnen hatte, sein ganzes Interesse auf religiöse Bilder richtete und von solchen mythologischen Bildern nun 7 hatte Tizian für ihn schon gemalt, dass er an solchen mythologischen Bildern genug hatte und es deswegen zur Übergabe dieses letzten Bildes nicht mehr kam. Ob das Bild vollendet sei oder nicht, ob in allen Partien Tizians Hand zu erkennen sei oder nicht, darüber streiten sich die Kunsthistoriker seit mehr als 100 Jahren. Genug, dass ich keine Zweifel an Tizians Autorschaft habe und in diesem Gemälde den sichersten Beweis dafür sehe, dass die Aufgabe der bildkünstlerischen Metamorphose einer Ovidschen Favola Tizian bis in die letzten Lebensjahre beschäftigt hat. Links haben wir Diana mit dem Bogen in der Hand. Es sieht aus, als hätte sie den Pfeil gerade losgelassen, den Köcher über dem Rücken, eine Brust frei, ziemlich skizzenhaft, schnell gemalt, obwohl Tizian die Figur noch und noch übermalt hat, bis er zu dieser Gestaltung kam. Das Einzige, was wirklich deutlich gemalt ist, ist dieses Stück Himmel hier oben und der etwas rötlich angehauchte Kopf der Diana. Alles andere ist nun wirklich nur ein Geflecht von Pinselstrichen. Der Wald, die Büsche, das Wasser mit der Gischt, die Gräser hier vorne und mittendrin Aktaion, noch im Akt der Verwandlung merkwürdigerweise. Noch ist er zum größten Teil Mensch, aber mit dem Hirschkopf, wie er sich noch zu wehren sucht gegen die Hunde, gegen seine Hundemeute, die ihn gerade anfällt. Ein kausaler Geschehenszusammenhang zwischen Diana und Aktaion im Sinne der Ovidschen Textvorlage besteht bei diesem Bild nicht. Aktaion und sein menschliches Einzelschicksal wird zur bloßen Staffage im Hintergrund. Aktaion, der gejagte Hirsch, wird zum bloßen Attribut der großen Jagdgöttin, die ungerührt ihre Bahn zieht. Tizian hat sich mit diesem Bild von der Ovidschen Fabula Diana und Aktaion so weit entfernt, als man dies nur tun kann, wenn die Personen des tragischen Verwandlungsgeschehens gerade noch kenntlich sein sollen, auch wenn es keine zu erzählende Geschichte mehr gibt. Die Fabula wurde ihm Anlass zu einer bildlichen Neudichtung. Außer Diana im Kreise ihrer Nymphen und dem Bad an der Quelle des schattigen Hains wird die schnell dahineilende, zielsichere Jagdgöttin, die von dem Schicksal Aktaions keine Notiz nimmt. Es ist interessant, ein Katalogbearbeiter des späten 18. Jahrhunderts, der in Paris über dieses Bild schrieb, war sich überhaupt oder hatte Zweifel, soll das überhaupt Diana sein oder ist es nur eine ihrer Nymphen? Weil eben die Geschichte gar nicht zusammenpasst. Diana ist nicht in der Nähe, als Aktaion von seinen Hunden zerfleischt wurde, sondern die ist schon über alle Berge. Das wirkt nun, als hätte Tizian zwei Kulissenstücke aus verschiedenen Szenen aneinander vorbeigeschoben und damit einen Verstoß gegen den Zeitablauf der Fabula in Kauf genommen. Aber der Verstoß gegen die Handlungseinheit von Zeit und Raum ermöglichte Tizian, den Blick auf eine metamorphotische Welt freizugeben, in der die lebensweltlichen Gesetze von Zeit und Raum und narrativer Logik einfach aufgehoben sind. Aufgehoben sind aber auch die Sehgewohnheiten, nach denen und auf die hin der Maler der Renaissance normalerweise Wald, Gräser, Wasser, Hunde und Menschen dargestellt hat. In diesem Bild ist alles verwandelt, die Fabula, die Gestalten und die Landschaft. Hier ist Tizian endgültig das gelungen, was ich anfangs als die Aufgabe metamorphotischer Malerei beschrieben habe. Der Verwandlungskraft der Poesie, der Fiktion der Dichtung, in der Imagination des gemalten Bildes eine neue Wirklichkeit entgegenzusetzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieber Wilhelm Kling, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Man muss auch immer sagen, dass die Kunsthistoriker den großen Vorzug haben, das, über das sie sprechen, sogleich visualisieren zu können. Das fällt den Literaturwissenschaftlern etwas schwerer. Das Bild ist als Ganzes immer ganz da. Ich danke ganz herzlich und ich möchte Sie schon darauf aufmerksam machen, dass wir in der nächsten Woche einen Vortrag aus der Literaturwissenschaft haben, der versucht, sich der Bildlichkeit aber auch zu versichern. Rolf-Günther Renner spricht über Todo Azul, alles blau, über Bedeutung und Funktion einer Farbe in literarischen Texten von Goethe bis zur Gegenwart, also sozusagen die Kontamination von Sehen und Lesen. Ich danke Ihnen. Nein, das ist nächste Woche. Übernächste Woche ist Frau Janssen. Ja. Ich danke Ihnen sehr.
Genau. Wie zum Beispiel.